da müssen wir einfach gemeinsam agieren. Denn der VfL ist wichtig für die Stadt. Er ist unser Aushängeschild. Er ist auch ja, Identifikationsfigur für die Stadt. Und wenn es den VfL an der Stelle nicht mehr gibt, dann fehlt dort was. Und das fehlt dann in der gesamten Stadt und den Menschen der Region.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, Folge 209. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 21. September. Für alle, die jetzt uns hören, die wissen dann, wir sind nicht mehr ganz so geprägt vom 0-7 in Hannover. Das liegt schon lang genug zurück. Wir wissen aber auch noch nichts vom 2-1 Erfolg gegen den HSV am Freitag. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil wir gar nicht über Sport reden wollen heute, sondern wir wollen reden über Politik, über Infrastruktur, über das Stadion, das VfL Osnabrück an der Bremer Brücke. Wir wollen reden über Geld. Wir wollen reden über damit verbundene Zwänge und teilweise dann auch über Sinnfragen. Wird denn das Geld richtig verwendet und sind denn diese Zwänge eigentlich sinnvoll, die verschiedene Institutionen stellen? Und dafür haben wir uns die besten Gäste eingeladen, die man im Osnabrücker Umfeld dafür eigentlich auch nur in Betracht ziehen kann. Wir begrüßen die Oberbürgermeisterin Katharina Pötter. Hallo.
Hallo.
Und wir begrüßen den Geschäftsführer des VfL Osnabrück, Dr. Michael Welling. Hallo.
Hallo zusammen.
Wir, das sind meine Kollegin Susanne Vetter und ich. Hallo.
Hallo von unserer Seite.
Mein Name ist Benjamin Kraus und wir steigen natürlich ein mit den aktuellen Ereignissen vom Dienstag. Da gab es nämlich einen Ratsbeschluss. Die Stadt macht 1 Million Euro frei für den VfL Osnabrück. Frau Pötter, vielleicht umreißen Sie noch mal ganz kurz eben einfach, warum ist das gemacht worden? Wieso kriegt der VfL dieses Geld?
Also erstmal ist es kein Geld, was der VfL Osnabrück an sich bekommt, sondern es ist eine Investition in das Stadion, damit wir die notwendige Infrastruktur schaffen, damit der VfL in der zweiten Liga spielen kann. Das wollen wir, denke ich, in der Mehrheit in Osnabrück auf jeden Fall alle. Und von daher ist das gut investiertes Geld, um die Infrastruktur zu schaffen, damit der VfL dort erfolgreich sein kann.
Und soweit wir wissen, geht es auch nicht alleine in Steine, sondern auch in Planungsvorhaben.
Genau, wir müssen das Stadion sanieren. Wir haben in der Bremer Brücke durchaus viele Herausforderungen ganz unterschiedlichster Art, die nicht alle nur mit dem Aufstieg verbunden sind und den zusätzlichen Bedingungen, die die DFL stellt, sondern eben auch einfach schlicht, weil die Bremer Brücke in die Jahre gekommen ist. Wir haben den 90. Geburtstag gefeiert, da ist das ein oder andere zu tun und wer regelmäßig an der Bremer Brücke ist, der genießt diesen Charme vielleicht auch ein wenig, aber er weiß auch, dass es tatsächlich Mängel gibt, die einfach zu beheben sind, das Dach. Und so weiter ist, glaube ich, so das, was jeder schon mal beobachtet hat, dass es da in Teilen durchregnet. Und dann müssen wir einfach was tun. Das muss gut vorbereitet werden. Und deswegen geht auch ein Teil dieser Mittel in Planungskosten.
Können Sie ungefähr beziffern, wie viel das ist?
Das kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen. Das wird Herr Welling 750.000 Euro flüstert, er mir gerade zu. Dankeschön, ich hätte jetzt 700 geschätzt, weil ich so ungefähr ein Drittel, zwei Drittel im Kopf hatte. Da müssen wir dann gucken, dass wir dann die nächsten Maßnahmen, wie wir das dann bewerkstelligt kriegen, dass das, was wir planen, noch umgesetzt werden kann. Aber wir müssen das, die Bremer Brücke weiterentwickeln, sanieren, damit es hier an der Stelle auch weitergehen kann.
Herr Welling, die 750.000, haben Sie die schon irgendwo, also wissen Sie schon genau, wie die eingesetzt werden? Oder Nein. Ist das auch noch in der Planung?
Nein, genau nicht. Aber es gibt natürlich eine entsprechende Indikation über die notwendigen Gutachten, über die notwendigen Planungsthemen, die vor der Brust liegen. Und deswegen ist das erstmal natürlich eine Schätzung gewesen, die wir gemeinsam eben auch mit der Stadt definiert haben. Hier mit Thomas Schäfer, ich glaube, das kann man an dieser Stelle ja einmal sagen, der das Projekt ja auch leitet. Und da geht es um unterschiedliche Planungsaufgaben, unterschiedliche Gutachterthemen. Lärmschutz ist an der Bremer Brücke, glaube ich, eines der dominierenden Themen. Aber auch Verkehrsaspekte, insbesondere auch mit Blick auf die Nachbarschaft. Da gibt es einige Themen, die da vor der Brust sind. Und die werden wir jetzt gemeinsam mit den Kollegen Schritt für Schritt angehen.
Das sind die Themen, die so mittelfristig quasi geplant sind. Die 1,3 Millionen, die übrig bleiben, sind quasi akut in der Verwendung. Sagen Sie ruhig auch nochmal, was da genau passiert. Das größte Thema ist, meine ich, die Leitstelle, ne?
Genau, also von dem Geld ist das größte eben die Leitstelle. Die Leitstelle, die aktuell bei uns auf der Südtribüne sehr bodenständig, um es euphemistisch zu formulieren, untergebracht ist, wo eben Leitstelle, um das auch zu erklären, wo eben die Arbeitsplätze der Polizei, der Feuerwehr, aber auch des Sicherheitsdienstes, Ordnungsdienstes sind, wo eben dann auch die Stadionregie sitzt, wo aber auch dann beispielsweise für die Feuerwehr die Brandmeldetechnik sitzt, wo eben für die Polizei auch die entsprechende Kameratechnik ist, wo eben das Stadion, aber auch das Stadionumfeld entsprechend dann kontrolliert wird, um für die Besucher auch einen sicheren Spieltagsablauf zu gewährleisten. So, diese Leitstelle ist irgendwann not, marktdürftig, aber auch schon vor ganz, ganz vielen Jahren implementiert worden. Die genügt einfach nicht mehr den Anforderungen. Und jetzt würde ich sagen, einerseits auch das, was DFL vorgibt, aber andererseits, wir müssen auch da sehen, da sind ganz, ganz engagierte Kolleginnen und Kollegen, die eben da arbeiten. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben auch vor 2-3 Jahren beim letzten Aufstieg auch da in die Technik investiert. Naja, und das Dach ist ja eben schon angesprochen worden. Also es ist schon so, dass da ab und zu ein Eimer steht. Und dann ist das vielleicht auch nicht so gut für die Technik, wenn sie zuregnet oder zutropft. Also von daher müssen wir da dringend eben die Arbeitsbedingungen für die Kollegen optimieren, müssen aber da auch die investierte Technik schützen. Und deswegen arbeiten wir an dieser sogenannten Leitstelle.
Vielleicht wäre es dafür interessant, Herr Welling, wenn Sie auch noch mal sagen, wir haben jetzt über den Zuschuss der Stadt gesprochen, was der VfL denn da dabei legt.
Ja, ich glaube, wir haben vorher ja eine Kostenschätzung gemacht, die bei insgesamt knapp 2,1 Millionen Euro lag insgesamt, sodass eben ja wir quasi fast paritätisch jetzt die Mittel haben, die eben von uns entsprechend aufgebracht werden, um die ja, baulichen Maßnahmen, die Sofortmaßnahmen, vor allem auch die durch den Aufstieg notwendigen Maßnahmen gemacht werden. Und das andere sind dann ja vor allem die mittel- und langfristigen Themen.
Können Sie mal sagen, wie das dann so eine Verhandlung mit der Stadt dann so vor sich geht? Also Sie machen eine Schätzung, stellen fest, okay, brauchen so 2 Millionen und sagen dann ja wahrscheinlich, okay, wäre jetzt uncool, wenn wir das alles komplett selber bezahlen müssten. Ich sage es jetzt einfach mal mit meinen stumpfen Worten. Geht man dann über die Gremien vor, die es vielleicht gibt mit Blick auf Stadion KG, wo die Stadt ja mit 5% dann dabei ist? Oder geht man einfach zur Oberbürgermeisterin hin, Frau Pötter, und sagt, ey, wir brauchen wieder Geld?
So einfach geht das nicht. Das muss ich jetzt schon sagen, nicht das ganz andere in dieser Stadt noch, der auf die Idee kommen, einfach mal so anzukommen. Das entsteht ja gemeinsam. Wir sind in der Stadion-KG gemeinsam. Natürlich kennen wir als Stadt auch die Situation im Stadion. Wir sind ja regelmäßig da mit Kolleginnen und Kollegen. Alleine die Feuerwehr berichtet von diversen Dingen, dann was alles so im Argen liegt, auch aus derer Sicht. Und da muss man ganz klar sagen, alles, was der Sicherheit dient, wenn wir über die Sicherheitszentrale sprechen, aber auch andere Dinge, die sind dann auch Pflichtaufgabe. Und da müssen wir einfach gemeinsam agieren. Denn der VfL ist wichtig für die Stadt. Er ist unser Aushängeschild. Er ist auch ja, Identifikationsfigur für die Stadt. Und wenn es den VfL an der Stelle nicht mehr gibt, dann fehlt dort was. Und das fehlt dann in der gesamten Stadt und den Menschen der Region. Und von daher ist das klar, dass wir da gemeinsam das aushandeln, was wir leisten können. Ich will da auch die Erwartungen nicht immer so hoch setzen, weil auch das ist begrenzt. Aber zumindest das Stadion so zu ertüchtigen, dass wir in der zweiten Liga spielen dürfen, wenn wir sportlich schaffen, das sehe ich schon so, dass das auch eine städtische Aufgabe mit sein muss.
Und der Aufstieg hat dann schon auch wahrscheinlich den entscheidenden Impuls jetzt gegeben, weil eben die Anforderungen auch wieder gestiegen sind, oder nicht?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, wobei wir auch da immer das Ganze in den Gesamtkontext packen müssen. Auch das hat Frau Pötter ja gerade gesagt. Also wenn wir uns anschauen mit Blick auf die Bremer Brücke, warum müssen wir da was tun, dann versuchen wir immer quasi ja, 4 Teilbereiche so ein bisschen zu differenzieren. Der eine Teilbereich ist eben alles, was ja, was eben vielleicht mit der alten Dame Bremer Brücke zu tun hat, die eben gerade ihren 90. Geburtstag gefeiert hat. Mit dem kaputten Dach, wo es teilweise reinregnet. Wir haben da noch Asbestzement. Das ist gefährlich. Mit Stufen, die sich lösen. Wir haben in der Sommerpause Stufen in der Westkurve wieder zurückschieben müssen, um nur 2 sehr evidente Themen zu skizzieren. Deswegen, wir müssen natürlich da was tun, weil eben Investitions- und Instandhaltungsstau bei diesem Stadion ganz, ganz evident sind. Was vor dem Hintergrund des Alters, insbesondere der 3 Tribünen, die wir da ja betrachten, sprich Süd, Nord und Süd, West und Ost, irgendwie ganz normal ist. So, das ist der eine große Themenkomplex. Der andere ist dann natürlich das, was wir auch angesprochen haben, Auflagen der Lizenzgeber, DFB, aber jetzt insbesondere nach dem Aufstieg DFL, Auflagen, die eben hier unterschiedliche Inhalte betrachten lassen. Das ist der zweite große. Und da sind wir aktuell eben mit Ausnahmegenehmigungen unterwegs. Da müssen wir nachjustieren. Da müssen wir auch regelmäßig berichten. Da kann ich gleich gerne noch ein bisschen mehr zu sagen. Das ist der zweite große Bereich. Der dritte große Bereich ist dann eben auch das, was ich eben in meinen Worten verkehrlich vielleicht angesprochen habe. Wie gesagt, es ist halt ein schönes Stadion mitten im Schinkel. Das ist eine besondere Atmosphäre, das freut uns. Ich glaube, das ist auch was die Stadt, was aber auch dann den Standort ausmacht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass eben dieses Stadion mit dem Schinkel zwar viele Vorteile hat, aber insbesondere auch für die Anwohnenden durchaus auch die eine oder andere Herausforderung hat. Und auch da müssen wir auch unserer Verantwortung als VfL gerecht werden, wo wir eben mit den Anwohnern im Dialog sind, wo wir gucken müssen, wie können wir diese 14-Tage-Problematik auch für die Anwohner reduzieren? Wie können wir für die Besucher, die zum Stadion kommen, vielleicht die Anreisesituation optimieren? Da haben wir auch Herausforderungen. Das ist der dritte große Komplex. Und der vierte ist, auch das muss man ehrlicherweise sagen, es ist natürlich auch eine wirtschaftliche Betrachtung, die wir anstellen müssen. Das heißt, wir als VfL müssen natürlich auch eine wettbewerbliche Betrachtung anstellen. Heißt, wenn wir uns alleine die Kapazität der sogenannten VIP-Plätze anschauen, dann haben wir schon im Drittliga-Vergleich, sind wir, glaube ich, auf Tabellenrang 11. Das heißt, 10 Clubs, / Stadien in der dritten Liga haben mehr VIP-Kapazität. Wir mit unseren knapp 750 sind da auf Rang 11. Und in der zweiten Liga gibt es, glaube ich, nur mit Kiel und Magdeburg, die aber ein großes, großes Zelt da haben, 2 Clubs, die geringere Kapazitäten haben. Allein um das zu skizzieren, das hat dann auch eine wettbewerbliche Sache. Die müssen wir aber selber lösen, das ist auch klar. Das sind so die 4 großen Themen, warum wir uns unseres Erachtens um die Bremer Brücke kümmern müssen.
Und das findet dann auch in diesem Gremientreffen der Stadion-KG regelmäßig, kommt das auf den Tisch und dann gibt es einen regelmäßigen Austausch, eben halt um den Kreis zu der Frage vorher nochmal zu schließen. Also das war jetzt nicht so, dass es Aufstieg, jetzt bitte wieder Geld für den VfL.
Nein, also das ist auch nicht die Haltung des VfL. Zumindest habe ich sie so nicht wahrgenommen. Das mag sich vielleicht auch verändert haben in den letzten Jahren. Sondern es ist eher die Frage, wir haben eine Herausforderung, wie können wir es angehen, wie können wir es gemeinsam schaffen? Und da tauschen wir uns dann drüber aus, wie das gehen kann. Ich habe ja gerade schon gesagt, es ist natürlich nicht unbegrenzt, auf beiden Seiten nicht unbegrenzt. Und dann versuchen wir Wege zu finden, das sinnvoll zu tun. Herr Welling hat gesagt, in welchen Steps das vorbereitet wird. Und wir tun ja jetzt nur das Allernotwendigste, um zu gewährleisten, dass der VfL dann dort entsprechend vernünftige Heimspiele spielen kann und auch spielen darf, die Lizenz da bleibt. Und alles andere, was dann die Wettbewerbssituation verbessert, das sind dann schon die nächsten großen Steps. Und da sind wir noch lange nicht. Aber wir müssen uns eben darüber verständigen, wenigstens mal einen Weg aufzuzeigen, wie man in die Zukunft da gehen kann.
Bevor wir jetzt in die Details nochmal gehen, und Sie haben es gerade schon angesprochen, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Ich glaube, Sie wollen auch ein bisschen was dazu erzählen. Auch gerade was das Thema Auflagen der DFL nochmal betrifft, dass wir da etwas in die Tiefe gehen. Aber vielleicht nochmal den Schritt oder den Blick zurück auf die Woche, auf die Ratssitzung. Mit großer Mehrheit ist der Zuschuss bewilligt worden. Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, war da viel Arbeit für Sie im Vorfeld? Haben Sie da nochmal einwirken müssen oder war das völlig klar? Und inwieweit hat der VfL das denn auch mit, ich glaube, Sie haben das ja, mussten das ja auch argumentieren, dazu beigetragen, dass das eben zu dieser großen Mehrheit führte?
Also eine Entscheidung, finanzielle Mittel der Stadt in den VfL zu geben, ist nie einfach, weil wir natürlich immer in der Rechtfertigungsposition sind, wir geben Geld in den Profisport. Und da wird doch so viel verdient. Und wenn die Spieler so viel, dann muss doch eigentlich das andere auch möglich sein. Deswegen ist es sehr wichtig gewesen im Rat, dass wir auch hier differenzieren, dass wir in die Infrastruktur und nicht in die Mannschaft investieren. Das ist mir immer schon mal sehr wichtig, das zu betonen. Das Gleiche haben wir beim Schinkelberg, beim Trainingszentrum ja auch gesagt. Und dass wir ein Aushängeschild auch für den Breitensport hier unterstützen. Wenn es den VfL gibt, dann tut das auch dem Breitensport, dem Fußball gut, dem Nachwuchs gut, weil man Anreize hat, seinen Idolen beim VfL auch nachzueifern in der Jugend. Und von daher ist das keine Sportförderung im engeren Sinne, was ja häufig der Vorwurf ist. Wenn Sie die Ratssitzung verfolgt werden, war das auch ein Argument. Das Geld, was ihr dem VfL gibt, habt ihr für die vielen, vielen Vereine im Fußball und auch in anderen Sportarten in der Stadt eben nicht. Das kann man so nicht sagen. Da sind keine Sportfördermittel. Wir fördern hier unseren Leuchtturm VfL, der genauso ein Leuchtturm ist wie andere Dinge im kulturellen Bereich, auch in sportlicher Hinsicht noch, aber auch in vielen anderen Bereichen und eben nicht ein Breitensportverein. Und das, was wir dem VfL zukommen lassen, das ist nicht das, was wir beim Breitensport abziehen. Und das ist immer sehr, sehr wichtig zu betonen, damit da auch keine Eifersüchteleien entstehen. Also es ist nicht einfach, weil wir schon da auch immer in der Rechtfertigung sind. Der Stadt geht es ja finanziell auch nicht so gut. Und dann immer sehr schnell die Frage kommt, naja, wenn ihr das da nicht hingebt, dann könnt ihr es hier hingeben. Aber die Diskussion haben wir bei jeder finanziellen Investition gleichermaßen. Egal ob Schule, Kita oder Kultur. Es wird ständig gesagt, naja, lieber da, nicht dahin. Es ist eine Frage von Prioritätensetzung der Stadt. Und ich bin sehr froh, dass sich der Rat in dieser breiten Mehrheit dazu entschieden hat, den Leuchtturm VfL auch weiter aufrechtzuerhalten. Und da hat er eine gute und weitsichtige Entscheidung getroffen.
Und Herr Welling, Sie haben es gerade gesagt, es gibt verschiedene Aspekte, warum man in die Bremer Brücke investieren muss. Sie haben jetzt gerade ein bisschen was zu Punkt 1, zu diesen baulichen Bedingungen gesagt, die Stufen in der West wieder zurückschieben, ist auch bildlich dargestellt, auch mit ein paar Eimern unterm Dach und was denn alles noch gemacht werden muss, wo Sie sagen, jawohl, das ist auf jeden Fall sinnvoll und das dient dem Erhalt der Bremer Brücke. Bei den Auflagen der DFL sind sie beide, glaube ich, ein bisschen zwiegespaltener, was man denn machen muss auf jeden Fall und was da auch sinnvoll ist und ja, wo man sich vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen kann. Wollen Sie das mal vielleicht ein bisschen aufdröseln?
Sehr gerne. Also ich glaube, zwiegespalten würde ich es gar nicht nennen, sondern es gibt einfach Kriterien, wo man sehr deutlich sagen muss, die halten wir, auch wir als VfL, für unsinnig. So, das also mal auf den Punkt gebracht. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt natürlich auch DFL-Vorgaben, die Sinn machen. Deswegen können wir vielleicht auch da wiederum, manchmal bin ich so ein Strukturheini, tut mir leid, aber eigentlich drei große Blöcke differenzieren. Der Block 1 sind eben sicherheitsrelevante Vorgaben. So, und ich glaube, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Also das ist einfach eine Aufgabe, die wir auch jenseits von Verbandsvorgaben zu erfüllen haben. Und man muss auch da sagen, die Sicherheitsvorgaben DFB, DFL, da müssen wir da sogar sagen, die gibt's beim DFB genauso, orientieren sich natürlich auch an Versammlungsstättenverordnung etc. etc. Und da sind wir, also nochmal, da wird nicht diskutiert. Das ist der eine große Bereich.
Können Sie mal kurz so ein, zwei dann noch nennen? Ich glaube, die Leitstelle ist da auf jeden Fall mit dabei, ne?
Ja, die Leitstelle, das Thema Fluchtwegskonzeption, das Thema auch Breite von Fluchtwegen, das sind halt alles so Themen, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber die eben sehr einleuchtend sind. Hatte Katharina Pötter ja gerade schon gesagt, also auch die Feuerwehr guckt da drauf und das ist auch gut so. Und da sind wir nämlich eben auch teilweise Laien. Das muss man so ganz, ganz klar sagen. Das ist mir dankbar auch für jeden Hinweis. So, das ist der eine.
Wie ist es denn mit Innenraummaßen? Das ist jetzt gemein, ne? Weil ja, da kann man wahrscheinlich jetzt angesichts der baulichen Umstände wenig machen.
Ja, Innenraummaße würde ich aber auch differenzieren wollen. Also das eine ist, wenn wir den Innenraum betrachten als Fluchtraum, also sprich wir entfluchten an der Bremer Brücke ja auch dann im besonderen Fall nach innen, dann muss der Innenraum eben eine entsprechende Kapazität haben, die angemessen der Zuschauerkapazität insgesamt dann ausreichend ist. Das ist es aber. Also wenn es das nicht wäre, dann würden wir auch gar keine Betriebserlaubnis momentan haben. Also deswegen nicht, dass es in falschen Hals kommt. Die Innenraummaße sind da wiederum bei der DFL aus anderen Gründen vorgegeben. Da geht es um Arbeitsplätze, um vielleicht eine Optimierung des Kamerabildes etc. Deswegen muss man da so ein bisschen differenzieren. Und das ist auch, wie gesagt, das ganze Thema, das ganze Konvolut an Vorgaben ist halt sehr, 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 sehr intensiv. Deswegen
das
sage ich
einfach gerade. Ne? Uli, es illustriert es vielleicht ganz gut, dass das eine auch dem das andere ganz oft übergeht. Ne? Dass man Sicherheit auf der einen Seite hat, aber dann vielleicht auch über andere Hebel versucht, Dinge, ich sage jetzt mal, zu rechtfertigen. Ich darf es ja einfach sagen.
Ja, wobei das ist ja dann unsere Aufgabe, das auch vernünftig zu hinterfragen. Deswegen vielleicht ganz kurz, also sicherheitsorientierte Sachen. Das zweite sind, ja, ich sag mal, medienproduktorientierte Sachen. Und wo wir auch, und wir auch als Club oder wir als Gemeinschaft der Clubs uns da auch, ja, ehrlich zeigen müssen. Wir können nicht einerseits sagen, oh, das ist toll, dass wir in die zweite Liga aufsteigen und jetzt einen großen Betrag aus dem sogenannten TV-Geld bekommen. Aber dann sagen, aber dafür, dass dieses TV-Produkt produziert wird, wollen wir nichts tun. Also von daher müssen wir da auch sagen, auch da sind einige Vorgaben, die man hinterfragen kann. Aber das sind natürlich Dinge, die direkt mit Geldfluss zu tun haben. Deswegen müssen wir da auch vorsehen. Und dann gibt's ein Konvolut an Kriterien, wo mir trotz viel Nachdenken manchmal eben auch die Begründung sehr schwer fällt, warum die sinnvoll sein können. Und da sind wir dann beispielsweise bei dem Thema Vollüberdachung. Also warum brauchen wir eine Vollüberdachung? Also das ist für mich zwar schön und das hat vielleicht was Atmosphärisches und das ist vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle gut, aber ich glaube, alle, die bei uns an die Bremer Brücke kommen, die wissen, dass wenn sie in den ersten Reihen sitzen, werden sie nass. Dann ist es vielleicht schön, ja, genau, wenn es regnet, ist es vielleicht schön.
Aber es regnet ja nicht.
Genau, auf der Brücke ist es sehr trocken.
Ich würde mich mal überschlagen, so in letzter Zeit, also in diesem Kalenderjahr, vielleicht drei Heimspiele von, ja, bestimmt jetzt 15, die gelaufen sind, wenn man alles in allem zusammennimmt.
Ja, aber deswegen, das wird ja noch offenkundiger, selbst wenn wir sagen, es regnet jedes Mal. Also selbst dann ist das eine unnütze Vorgabe, weil die eben eigentlich in die Entscheidungsautonomie der Clubs eingreift. Das ist eine komfortorientierte Geschichte. Ähnlich sieht es aus mit Kapazitätsvorgaben. In der dritten Liga wurde es ja gerade reduziert. In der zweiten und in der ersten Liga gibt es noch Kapazitätsvorgaben, Gesamtkapazität des Stadions, aber auch dann Sitzplatz-Stehplatz-Split. So, da sage ich, auch darüber
Sagen Sie euch mal zahlen, was gerade gilt.
Ich glaube, 15.000 ist die Mindestkapazität in Liga 2. Dann muss es eine bestimmte Anzahl von Sitzplätzen geben. Dann wiederum eine bestimmte Anzahl für Gästefans. Also da gibt es halt Vorgaben in der Art. Und da sage ich, ja, die kann ich auf eine Art verstehen. Aber ich würde mich da auch wehren, da dass ein Lizenzgeber in die Entscheidungsautonomie eingreift. Denn was ist die Folge? Die Folge ist, ja, eine wirtschaftliche Folge. So, und wenn wir sagen, nein, wir spielen mit einem, ich sag mal, 15.000 Zuschauerkapazität fassenden Stadion Bremerbrücke, dann ist das unsere Entscheidung. Dann müssen wir andere Wege finden, um eben dann die möglicherweise Wettbewerbsnachteile wirtschaftlicher Art aufzuholen. Aber das sind einfach so Beispiele für Vorgaben der DFL, die ich als nicht sinnvoll, nicht adäquat erachte. Und dann gibt es noch viele andere aus ganz unterschiedlichen Gründen, Stichwort Nachhaltigkeit. Also deswegen, da gibt es ein paar, wo wir, glaube ich, eindeutig die gleiche Meinung haben. Die sind unsinnig.
Frau Pötter, Sie haben auch ganz kräftig den Kopf jetzt geschüttelt gerade.
Ja, ich kann manchen Sachen.
Und zwar nicht, weil Sie ihm nicht widersprechen wollten, sondern weil Sie ihm beipflichten wollten.
Ja, ich ehrlicherweise kann nicht mal nachvollziehen, warum man eine Vollüberdachung für ein Stadion, für ein Fußballstadion machen will. Fußball ist doch eigentlich ein Freiluftsport, bin ich zumindest immer von ausgegangen. Und auch das hat eine gewisse Atmosphäre, dass man nicht unbedingt, dass man nass wird, aber es entscheidet doch bitte der Zuschauer, ob er bereit ist, das in Kauf zu nehmen oder der Verein, wie er seinen Fan, seinen Zuschauer dann auch komfortabel ausstatten will oder eben nicht. Und ich finde, da maßt sich die DFL was an, was ja regelmäßig dann nicht beim Verein bleibt, sondern bei der Kommune. Viele Kommunen haben ja die Stadien im Eigentum. Das sind wir ja in Osnabrück durchaus ein Sonderfall. Und dann ist das letztlich eine Vorgabe an die jeweilige Stadt des Fußballvereins, diese Infrastruktur bereitzustellen. Und das kann meines Erachtens nicht richtig sein. Und das gehört meines Erachtens auch nicht in die, oder sollte nach meiner Auffassung nach nicht in die Kompetenz der DFL gehören, den Städten zu diktieren, wie sie ihre Stadien zu bauen haben, um die Voraussetzung zu schaffen, dass man in dem Verein da mitspielen kann. Und da meine ich schon, dass wir da auch lauter werden sollten als Kommunen. Das ist natürlich immer schwierig. Die großen wirtschaftlich gut dastehenden Vereine haben da weniger Interesse, weil sie es eben ganz anders bespielen können und die Interessen des Vereins vermutlich auch andere sind und man sich ganz gerne auch den einen oder anderen Konkurrenten vielleicht vom Hals hält. Gerade mit einer spannenden Fankultur, die vieles dann auch möglich macht. Aber das sollten wir Kommunen dann schon auch mal gemeinsam lauter sagen.
Und da sind Sie, glaube ich, dran, auch andere mit zu überzeugen und haben schon zwei im Boot.
Genau.
Und um das ein bisschen kräftiger mal zu artikulieren, wie ist denn da der Stand aktuell? Ist das eher so im Werden im Moment oder?
Also diese Verbindung einzelner Städte gab es in früheren Zeiten schon mal, denn die DFL treibt ja, wenn ich sage das jetzt mal so, Herr Welling wird das vielleicht nicht unbedingt so sagen, Ionenwesen treibt bei den Anforderungen und Bedingungen an die Stadien. Das ist ja nicht erst in dieser Saison neu, sondern das geht ja schon einige Jahre und steigert sich von Jahr zu Jahr nach meinem Dafürhalten. So gab es schon mal einen Zusammenschluss und aktuell haben sich Münster, Kiel und Osnabrück zusammengetan innerhalb des Deutschen Städtetages. Das ist unsere Spitzenorganisation, quasi unser Lobbyverein, wenn man das übersetzen will, wo wir uns Gedanken machen, wie wir jetzt gemeinsam vorgehen. Denn alle drei in den unterschiedlichen Ligen stehen vor den gleichen Herausforderungen und kämpfen mit diesen Vorgaben. Und da werden wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg machen, da auch einmal ein bisschen lauter zu werden und mit den Funktionären mal ernsthaft zu sprechen.
Wie könnte das denn aussehen? Also beantragen Sie da mal ein Gespräch? Werden Sie da mal vorstellig oder schreibt man da mal was hin?
Zum Beispiel. Erstmal muss man sich verständigen, welche Auflagen man im Wesentlichen in den Mittelpunkt rücken will, was am meisten wehtut oder für Unverständnis und auch Kopfschütteln sorgt. Und dann werden wir uns mit den Verantwortlichen zusammensetzen müssen und dafür werben, dass man da eben zu Kompromissen kommt.
Schon ganz spannend, ne? Weil es sind ja total unterschiedliche Fußballstandorte auch, ne? Münster, gerade dabei ja ein neues Stadion sich irgendwie zu konstruieren, wo man dann auch überlegt, okay, wie muss es aussehen, wo muss das Geld herkommen, wo kann man am ehesten rein investieren. Kiel, gerade ja auch so ein bisschen Patchwork-Style, wo aber auch die alte Tribüne weg muss. Ist es dann nicht sogar, also spüren Sie das auch, Frau Pötter, dass es da dann auch ganz handfeste unterschiedliche Interessen gibt zwischen den einzelnen Städten?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!